Neue Oper Wien.
Willkommen bei Klangreisen, dem Podcast der Neuen Oper Wien. Im zweiten Teil der dreiteiligen Podcast-Serie widmen wir uns einem Werk, das im Herbst 2025 erstmals in Österreich zu erleben sein wird. Eurydice, die Liebenden blind von Manfred Trojan. In der ersten Folge haben wir die Grundlage gelegt. Wir haben über Trojans außergewöhnliche Doppelrolle als Komponist und Librettist gesprochen, über die mythologische Tiefe des Stoffes und die szenische Lesart der Regisseurin Juana Inés Cano Restrepo. Sie betont in ihrer Arbeit, wie sehr sie die Unmöglichkeit des Zusammenseins zwischen Orphée und Eurydice fasziniert. Dieses fragile Gleichgewicht zwischen Nähe und Verlust, das Trojans Werk so eindringlich durchzieht. Ihre Inszenierung spürt den Momenten nach, in denen sich Leben und Tod, Traum und Realität berühren, in klaren Bildern und poetischen Übergängen. Heute setzen wir unsere Reise fort und wenden uns der Ausstattung zu. Bühne und Kostüm sind zwei Ebenen, die den mythologischen Kosmos dieses Werkes in eine greifbare, sinnliche Welt übersetzen. Für beides zeichnet die Ausstatterin Dietlind Konold verantwortlich. Sie begann ihre Laufbahn mit Arbeiten am Thalia-Theater, am Theater Bremen und am Deutschen Schauspielhaus Hamburg. Früh traf sie auf prägende Theatergrößen wie Jürgen Flimm, Andrea Breth oder Wilfried Minks. Begegnungen, die ihren Blick auf Raum und Figur bis heute beeinflussen. Seitdem ist sie an vielen Bühnen zu Hause. Von Köln, Frankfurt und Weimar über Zürich und Salzburg bis nach Madrid und Wien. Sie arbeitet in Schauspiel, Oper, Operette und Musical gleichermaßen. Zuletzt entwarf sie Bühne und Kostüm für Momo am Stadttheater Klagenfurt sowie Kostüme für Merlin oder das Wüste Land am Theater Krefeld. Und auch ihre kommenden Projekte zeigen ihre Vielseitigkeit. Der Räuber Hotzenplotz, die kleine Hexe und der Liebestrank füllen sicher bereits ihr Atelier. Eurydice, die Liebenden blind, ist Dietlind Konolds erste Arbeit für die Neue Oper Wien, aber keineswegs ihre erste Begegnung mit Manfred Trojan. Die beiden verbindet nichts weniger als ihr gemeinsames Leben. Als Ehepaar und Künstlerpaar begegnen sie sich auf besondere Weise. Musik und Bild, Komposition und Gestaltung, Klang und Stoff fließen bei ihnen ineinander. So war Dietlind von Anfang an bei der Entstehung von Eurydice, die Liebenden blind dabei. Das ermöglicht ihr natürlich einen besonderen Blick auf das Werk. Diese enge Verbindung spürt man auch in Eurydice. Ein Werk, das wie geschaffen scheint für das Zusammenspiel von Musik und Raum, von Intuition und Form.
Als Manfred am Libretto geschrieben hat, haben wir ganz viel über die einzelnen Szenen geredet und haben über das Libretto geredet und haben Sätze zusammen ausprobiert oder uns kaputt gelacht über komische Konstellationen oder die es ja durchaus auch gibt, komische Situationen in Eurydice. Und ich habe damals eine sehr ungefähre Vorstellung gehabt, weil ich natürlich nicht in der Situation war, dass ich es jetzt ausstatten sollte. Und ich weiß noch, dass Manfred gesagt hat, am Ende ersten Aktes, ich schreibe jetzt rein, der Zug verwandelt sich in ein Schiff. Dann habe ich gesagt, ja klar, schreib das rein, das ist doch eine super Aufgabe für einen Bühnenbildner. Okay, so. Dann habe ich das ja in Amsterdam gesehen und da hatten die das ja sehr realistisch gemacht. Das heißt, es gab richtig so ein ICE-Abteil mit Barwagen oder Speisewagen und dann gab es aber sozusagen einen Schnitt und dann gab es ein Schiff. Also das war vom Licht, wurde das halt diffus und so, als Eurydice starb, aber es gab keine Verwandlung in ein Schiff. Uns ist das mehr oder weniger passiert, als wir diese Lösung gemacht haben, diese Bühnenbildlösung mit dem Kasten. Wir gesagt haben, so, jetzt stellen wir da was davor, damit man den nicht gleich sieht. Und plötzlich, und dann stellen wir noch zwei Stühle davor und plötzlich hatten wir einen Zugabteil. Durch die durchsichtigen, halbtransparenten Folien sieht man zwar, was dahinter ist, aber nicht so klar. Also plötzlich hat man, wie wenn man in einem Zug sitzt und so irgendwas draußen vorbeifliegen sieht. Also wir hatten den Eindruck, ah, guck mal, so macht man aus dem Zug ein Schiff. Aber es ist uns eigentlich mehr oder weniger passiert. Von daher hat sich das schon sehr verändert, weil das was anderes ist, wenn man da selber dran geht.
Ein ganz zentraler Punkt jeder Reise ist natürlich das Ziel. Es gibt zwar Reisen ohne Ziel, aber die meisten von uns unternehmen sie wohl eher selten. Das Ziel von Eurydices Reise ist die andere Seite, wie sie im Libretto genannt wird. Nennen wir sie, da wir nicht wissen, was dort passiert und was uns erwartet, vielleicht probehalber genau so. Diese andere Seite spielt in Eurydice, die Liebenden blind, eine entscheidende Rolle und ist doch etwas, das sich niemand von uns wirklich vorstellen kann. Was passiert jenseits der Grenze, die wir Leben nennen? Wie lässt sich ein Ort gestalten, der aus Ahnung, Erinnerung und kultureller Prägung besteht? Gerade das ist eine der größten Herausforderungen, eine Welt zu erschaffen, die nicht greifbar, sondern spürbar ist, in Klang, Licht, Raum und Bewegung. Die Bühne von Dietlind Konold zeigt keinen klassischen Zug, wie man ihn vielleicht erwarten würde, wenn man das Libretto liest. Stattdessen arbeitet sie mit beweglichen Elementen, die Räume entstehen lassen und gleichzeitig offen halten, als Einladung an unsere Vorstellungskraft. Schiebetüren schaffen Übergänge, lassen Figuren verschwinden und wieder auftauchen. So kann Pluton seine Gestalten wechseln und das Abteil selbst wird zum Ort der Verwandlung. Mal real, mal Traum, mal Erinnerung. Es ist Bühne und Zeitkapsel zugleich. Ein Raum, der Eurydices Identität als Schauspielerin spiegelt und das Spiel mit Erinnerung, Zeit und Rolle sichtbar macht. Auch die Kostüme erzählen von Veränderung. Sie machen Übergänge greifbar und zeigen, dass Theater selbst ein zentrales Thema dieser Oper ist. Nicht nur bei den Madrigalistinnen und Madrigalisten des Wiener Kammerchores, die wie ein Echo zwischen den Welten wirken.
Der erste Teil ist ja relativ lang. Da geht es ja darum, dass Eurydice sterben will und dann doch wieder nicht sterben will und dann aber doch schließlich stirbt. Und die andere Seite, der dritte Teil, ist relativ kurz. Also das heißt, der Weg dahin und der Weg von einem lebenden Menschen, der Wünsche, Träume, Vorstellungen hat, die für die, die noch leben, nicht mehr sichtbar sind, diese Wünsche, Träume, Vorstellungen. Und der Weg dahin, da begleiten wir ja einen, der noch lebt. Eurydice spielt ja im zweiten Akt keine große Rolle. Die ist unterwegs in die Unterwelt oder auf die andere Seite. Und da ist ja Orpheus eigentlich der blinde Passagier, der versucht, sich einen realen Zutritt zu verschaffen, um zu versuchen, seine Eurydice wiederzubekommen. Der dritte Teil, die andere Seite, ist nicht so lang. Trotzdem ist es natürlich ganz wichtig, weil alles dahin führt. Und da ist ja auch die uns aus der Mythologie bekannte Geschichte, du darfst versuchen, sie zurückzuholen, es wird dir nicht gelingen, aber Spielregel, du darfst sie nicht anschauen. Ich hole mal ein bisschen aus. Die andere Seite, da gibt es ja ganz viele Sachen, die uns geprägt haben, ob über Religion oder über Mythen oder Geschichten oder Historie. Oder ich habe Latein und Griechisch gehabt, also voll humanistische Bildung. Das heißt, da haben wir natürlich auch sowohl im Lateinischen als auch im Griechischen ganz viel auch damit gefüttert worden. Das ist ja auch ganz wichtig. Ich habe in den letzten 2 Jahren 3 Stücke gemacht, wo die Unterwelt drin vorkam. Ich habe Orpheus in der Unterwelt gemacht, von Offenbach. Da waren wir vielleicht am nächsten dran am Klischee, aber an dem veralbernden Klischee. Also Lackleder, Strapserot, Federn, viel Alkohol und so. Das war die andere Seite, die eigentlich sehr lustig ist, wo Eurydice auch gar nicht unbedingt zurück will. Das ist ja bei Offenbach so. Der Mann ist ja eher ein Langweiler. Also dann habe ich gemacht die Brüder Löwenherz, kennen vielleicht viele noch aus der Kinderlektüre. Da hat sich ja Frau Lindgren auch etwas ausgedacht, dass das immer kein endgültiger Schritt ist. Da stirbt jemand in der realen Welt, aber er weiß schon, bevor er stirbt, erzählt er, aber danach kommt ja die nächste. Und dann stellt sich aber raus, kommt tatsächlich, wir erleben das mit, aber die ist auch nicht ohne Gefahren. Und danach gibt es die Hoffnung auf wieder eine Welt, wo ich aber dann nur noch den Lichtschimmer, ich sehe das Licht, sagt Jonathan, und ich sehe nur noch den Lichtschimmer und kann mir nur vorstellen, dass da noch eine Hoffnung ist auf eine dritte Welt. Aber da weiß ich auch nichts drüber. Das da erzählt Astrid Lindgren da nicht weiter. Und wir haben hier gesessen, als wir angefangen haben mit dem Bühnenmodell mit Rona und haben gesagt, wo steht's denn geschrieben, dass die Unterwelt schwarz und finster und neblig und ungemütlich und dass man da so verloren ist. Der Text macht es natürlich ein bisschen von den Madrigalisten, die sich sehr unkonkret ausdrücken, also Räume und andere Räume und gespiegelte Räume und noch ein Spiegel. Das heißt, es wird alles sehr diffus und es kommt einem vom Hören so vor, als könnte man sich da nicht zurechtfinden. Proserpine sagt, wenn sie wieder zurück muss zu Pluton, wo wir alle wissen, das möchte sie eigentlich nicht, weil eigentlich will sie lieber oben leben und nicht ein halbes Jahr unten, oder sagen wir mal auf der anderen Seite, so heißt es ja hier. Die sagt, hier ist nur Dunkel und Gewalt und so. Aber vielleicht, das ist eine Aussage von ihr. Das ist vielleicht das, was in ihrer Beziehung mit Pluton ist. Das heißt aber doch nicht, dass es für alle in der Unterwelt so gilt. Sondern das ist eine ganz subjektive Aussage von ihr. Und dann haben wir ein bisschen versucht, uns vorzustellen, wie hätten wir denn gerne die andere Seite, wenn wir da mal hin sollen. Und dann haben wir irgendwie gedacht, eigentlich möchten wir die schon anders als hier, aber hell, wir stellen uns auch vor, dass man sich da bewegt, das ist ja im Stück auch so, da bewegen sich ja die schon Gestorbenen auch und irgendwie sind wir dann, wahrscheinlich weil man das immer tut als Theatermensch, wieder beim Theater gelandet und haben gesagt, ja und dann vielleicht so, wenn es uns gelingt, die Madrigalisten so zu kleiden, dass man sich vorstellen kann, dass das eben Gestorbene sind, die sind da Schon lange, ohne dass ich jetzt sagen kann oder will, der ist jetzt konkret aus dem Barock oder der ist konkret aus dem 19. Jahrhundert oder der ist vorgestern mit dem Motorrad verunglückt, sondern dass ich so eine allgemeine Gültigkeit finde für eine Gruppe von Leuten, die ich mir natürlich hundertfach so viele oder viel mehr vorstellen kann, die aber für sich etwas haben, was sie in sich vielleicht vollendet oder geschlossen oder irgendetwas macht, Zustand, den Eurydice sicherlich da noch erreichen muss. Aber dass das auch als ein Prozess begriffen wird. Ich glaube, das war das, was uns auch wichtig war. Eurydice ist eine Schauspielerin, die immer die Königin sein wollte. Sie hat ja gesagt, sie hat das auch gemacht. Sie hat ja auch die Königin gespielt. Trotzdem ist es ja so eine Obsession. Also wahrscheinlich hat sie nicht genug die Königin gespielt. Und vielleicht ist es auch ihre Art eine Emanzipation. Wir haben uns ja auch mal vorgestellt, dass jeder, der auf die andere Seite geht, abgeholt wird. Am Anfang hatten wir sogar mal die Vorstellung von 8 Königinnen. Davon ist jetzt nicht so viel übrig geblieben, aber von 8 Gestorbenen. Und wenn wir sagen, Eurydices größtes Leben war dieses Theater, das Wichtigste, dann sind es eben auch irgendwie Leute, wo wir zumindest, so wie sie aufgemacht sind, wie sie angezogen sind, eine theatralische Verbindung herstellen können. Das sind eigentlich so die, die sie abholen und wahrscheinlich auch einführen. Oder ihr sagen, guck mal, hier läuft das so auf ihre Art, die natürlich anders ist.
So beginnt es.
So. Ist es ein Morgen?
Hören Sie die Stille? Kann man sehen?
Der Mythos ist ja, sie ist schon tot und bitte, bitte, Pluton, lass mich alles tun, damit sie wieder mit mir mit will. Wenn sie an die Erde käme, vielleicht nicht. Aber das wissen wir ja nicht, weil sie Orpheus hat sich umgedreht im Mythos. Und hier im Stück ist ja auch der Schluss ganz offen. In Amsterdam hat Orpheus ihr zu Füßen gesungen und dann hat sie ihn hochgezogen und geküsst. Und dann, oder er stand mit dem Rücken zu ihr und hat gesungen, dann hat sie hat ihn umgedreht. Nehmen wir mal an, sie wusste von der Spielregel nichts. Hat ihr wahrscheinlich keiner gesagt. Sie hat ihn umgedreht. Sie sagt ja auch vorher, ich sehe dich nicht, du bist nur eine Stimme, zeig dich mir. Also sie versteht ja auch nicht, warum sie ihn nicht zu sehen bekommt. Und sie dreht ihn in Amsterdam um und küsst ihn und daraufhin stirbt er zu ihren Füßen. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, haben die da unten zusammen eine Zukunft? Aber das Stück ist so offen, dass ja auch auf was wieder weggehen könnte. Nur Eurydice ist schon so weit gestorben, dass sie nicht mehr mit will. Also das ist, glaube ich, klar, dass dieses vergesse ich mich, bin ich eine andere, wer bin ich denn hier und bin ich noch Eurydice und dann ist noch so ein Restchen von der Königin, aber das geht ja auch weg im Text und sowas. Es ist nicht klar, was mit ihm wird. Bleibt er da, weil er auch stirbt?
Das alles wurde bedeutungslos. Ich hatte Tod, den ich so
Von der Ausstattung wechseln wir jetzt zum Werk und zu dem, der es gleich doppelt erschaffen hat, Manfred Trojan. Er gehört zu den prägenden deutschen Komponisten unserer Zeit und zu jenen, die das Musiktheater immer wieder neu denken. Seine Opern werden an großen Häusern in ganz Europa gespielt und viele davon sind längst fester Bestandteil des Repertoires. Trojan studierte in Braunschweig Flöte und setzte seine Ausbildung in Hamburg fort. dort auch Komposition bei Dieter de la Motte und Dirigieren bei Albert Bittner. Schon früh war klar, dass ihn nicht nur der Klang, sondern auch das Theater interessiert. Sein Werk reicht von Orchesterstücken und Kammermusik bis hin zu differenzierten Vokalwerken. Aber ins Zentrum rückt immer wieder die Oper. Und was ihn bei Orest, Eurydice oder seinem jüngsten Werk Septembersonate besonders auszeichnet, Trojan schreibt nicht nur die Musik, sondern auch sein Libretto selbst. Wie im letzten Podcast schon angedeutet, das ist eher selten. Ich habe daher für Sie bei Manfred Trojan nachgefragt, warum er in Eurydice, Die Lebenden blind, schon zum zweiten Mal selbst das Libretto verfasst hat.
Die Geschichte mit meinen Libretti ist zum Teil sehr tragisch. Der erste Librettist, mit dem ich gearbeitet habe, das war Klaus Henneberg, der verstarb 1998 an AIDS. Und wir haben in der Zeit die zweite Oper gemacht, Was ihr wollt, damals, die dann schon mit ihm sehr beschwerlich war. Das war schon so, dass ich große Teile des Librettos selber machen musste, weil er einfach nicht mehr arbeiten konnte. Er ist dann auch noch während der Produktionszeit der Oper gestorben, das heißt, er war auch nicht mehr bei der Premiere. Danach war ich auf der Suche nach einem Librettisten. Und das war nicht ganz einfach. Ich habe verschiedene, auch sehr gute Librettisten ausprobiert. Wir haben geredet. Es hat nicht immer geklappt. Und was geklappt hat, war Limonen aus Sizilien mit Wolfgang Wilaschek. Aber es war letzten Endes alles nicht das, was es mal mit Klaus Henneberg gewesen war. Und erst als ich Christian Fuchs traf, das war 2005 oder so etwas. Da war ich wieder vollkommen glücklich. Ich habe einen Freund gefunden, der mir auch mein Libretto schrieb. Und wir haben eine wunderbare Arbeit zusammen gemacht, während der er mich irgendwann anrief. Wir hatten so ein Spiel. Dieses Spiel war, wir sind ein deutsch-österreichisches Paar gewesen sozusagen und das hatten wir schon mal in der Musikgeschichte und von daher haben wir uns immer so Nicknames gegeben. Ich war immer Richard und er war Hugo. Und dann schrieb er mir irgendwann eine Mail, wo nicht mehr dein Hugo drunter stand, sondern dein Metastasio. Das war allerdings nicht nur auf diesen Librettisten gemünzt, sondern auch auf seinen Zustand. Das heißt, er war inzwischen erkrankt und zwar so, dass er dann kurze Zeit nach der Premiere von dem Stück starb. Und dann habe ich da gesessen und habe gesagt, ja, jetzt gibt's eigentlich keine Möglichkeit mehr für mich, wenn die ganzen Librettisten sterben, mit denen ich zusammenarbeiten will, dann ist das nicht so gut für die. Das heißt, ich muss irgendwas anderes machen. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich ja bei Was ihr wollt schon ziemlich intensiv im Libretto tätig war und habe gedacht, vielleicht kann ich das ja. Und dann habe ich Orest selbst geschrieben. Und habe dann gemerkt, ja, geht eigentlich ganz gut. Es ist allerdings eine Sache schmerzhaft. Es ist partnerlos. Nun habe ich eine wunderbare Frau, die sehr, sehr wief ist in allen dramaturgischen Fragen. Das heißt also, ich kann mich natürlich immer mit ihr ausgiebigst unterhalten, da sie eben auch vom Theater ist. Es ist natürlich ein sehr guter Partner. Auf der anderen Seite sind wir natürlich als Paar zusammen und das ist eigentlich ein Kontakt, den man ohnehin schon hat. Also sonst hätte man jemanden, der noch dazu käme. Also das fehlt. Zuweilen fehlt das schmerzhaft. Und trotzdem bin ich bisher jetzt einmal dabei geblieben, das so weiterzumachen. Und jetzt ist es das dritte Stück, also was ich inzwischen gemacht habe, Septembersonate. Und Eurydice ist das zweite Stück gewesen, was unter diesen Auspizien eben entstanden ist. Und ich habe dann gemerkt, ich bin literarisch wahrscheinlich nicht so vollkommen ungeschickt. Und von daher ist es dann eigentlich auch ganz gut so, dass das so bleibt, was nicht heißt, dass ich nicht mit fliegenden Fahnen zu einem Librettisten laufen würde, wenn ich einen fände, der genau das verkörperte, was ich haben muss. Jetzt bin ich mittlerweile so alt, dass es auch nicht mehr so einfach ist. Ne? Das ist, man ist ja niemand, der sich jetzt noch so ohne weiteres auf was Neues einlassen kann, was nun vielleicht überhaupt keine Farbe von dem hat, was eigentlich zu einem gehört. Also man ist nicht mehr so richtig abenteuerlustig, was diese Sachen angeht. Die Abenteuer sind dann woanders.
Alle Facetten des Orpheus-Mythos sind natürlich etwas ganz Besonderes in der Musikgeschichte. Schließlich ist die Entstehung der Oper selbst eng mit ihm verwoben. L'Orfeo war doch das erste große Opernmeisterwerk, das 1607 Claudio Monteverdi vorlegte. Seitdem hat fast jede Epoche ihren eigenen Orpheus hervorgebracht. Von Gluck bis Offenbach, von Cocteau bis Philipp Glass. Vielleicht ist es also schon fast Tradition, dass Komponistinnen und Komponisten irgendwann zu diesem Stoff zurückkehren. Zu dieser Geschichte von Liebe, Verlust und dem Versuch, mit Musik das Unmögliche zu erreichen. Was aber fasziniert Manfred Trojan heute noch an diesem Mythos? Oder war es für ihn einfach an der Zeit, sich als Komponist auch einmal dem Orpheus-Stoff zu stellen?
Der Umgang mit alten Stoffen ist bei mir eigentlich so eine natürliche Geschichte, weil ich bin ein im Kern nicht sehr gebildeter Mensch. Das heißt, ich habe keine sonderlich gute Schulausbildung bekommen. Das lag aber allerdings an mir, weil ich war sowas, was man einen Schulverweigerer nennen würde, weil ich habe mit 10 mal beschlossen, angesichts oder anhörend eine Mozart-Oper, nämlich Don Giovanni, dass ich Komponist werden will. Und ich habe diesen Beschluss dann durchgeführt, und zwar unter blutigsten Umständen. Das heißt, ich habe mich einfach allen anderen Dingen verweigert. Ich wollte nur noch das. Und das hat dazu geführt, dass ich natürlich vom Gymnasium geflogen bin in kürzester Zeit. Es hat dazu geführt, dass ich dann vollkommen in der Luft war, weil ich hatte auch keine Familie, die mich jetzt in diesem Bemühen irgendwie unterstützen konnten. Konnten die nicht, weil die hatten weder Ahnung noch einen Zugang zu diesen Dingen. Aber ich wollte das machen. Und ich habe das dann ja auch gemacht. Das heißt, es hat dann viele Jahre gedauert. Mit 14 habe ich dann endlich eine Musikschule gefunden, an der ich mich auf den Beruf des Flötisten vorbereiten konnte. Das war die Chance, die mir blieb. Und das habe ich dann auch gemacht. Aber dadurch ist die ganze Schulbildung eigentlich so mit dem 10., 11. Jahr abgebrochen. Ich habe dann nur sozusagen das Instrumentarium der Hauptschule bekommen, was ich natürlich bis zum Schluss durchgezogen habe. Und ich habe das natürlich mit der Zeit nachgeholt. Das heißt, also es hat mich alles sehr interessiert. Und da ist natürlich auch diese gesamte Historie, die literarische Historie, aber auch letzten Endes alles, was dazugehört, eine im besten Sinne bürgerliche Bildung zu haben, die man mir deutlich gemacht hat, die ich nie erreichen würde, die wollte ich natürlich erreichen. Und das ist der Grund, warum ich mich intensiv damit beschäftigt habe und warum diese Welt letzten Endes auch bei mir immer noch wichtig ist. Das heißt, das ist eigentlich etwas, was zu meinem Alltag gehört. Und von daher kann ich nicht sagen, dass ich das als etwas empfinde, das ich mir jetzt aneignen müsste, sozusagen. Ich will mich jetzt adaptieren an die alten Griechen oder sowas, das ist weniger das Interesse, sondern die Adaption hat längst stattgefunden, die ist eben da. Und von daher liegt das nicht weit entfernt. Dazu kommt, dass ich ein großer Strauss-Fan bin und der ja so weit gegangen ist, sich sozusagen als einen germanischen Griechen zu empfinden, was ich allerdings eher komisch finde, als dass ich es wirklich ernst nehmen würde. Aber er hat sich halt auch mit griechischen Stoffen beschäftigt und ich habe ja, nachdem ich zunächst mit italienischen Stoffen angefangen habe und da sehr viele Dinge geschrieben habe, die so auf eine gewisse Weise Komödien sind, wenn man so will, habe ich dann das erste Drama gemacht mit Orest. Und das war dann halt gleich so ein griechischer Stoff. Ich habe natürlich darauf geschaut, dass ich diese Stoffe in einer Weise, die ich für zeitgenössisch halte, umbaue. Eurydice ist natürlich auch vollkommen umgebaut. Eurydice ist ein Stoff über eine etwas ältere Frau, die einen jüngeren Mann kennenlernt. Und das Problem, was sich da ergibt, ist, dass der jüngere Mann an dieser älteren Frau scheitert. Das heißt, wir haben einen Orpheus, der ein junger Mann ist, der genau weiß, worum die Dinge gehen im Leben. Der weiß ganz genau, was Kunst ist. Und sie weiß nichts. Und sie weiß nichts, weil sie schon alles gewusst hat. Und von daher ist ihr schon klar, dass alles das, was ihr junger Liebhaber jetzt da postuliert, Musik sei der Struktur und sei Form und nicht Poesie, Poesie macht alles nur kaputt und so, das sind so seine Worte, das ist nichts, was Eurydice noch interessiert, aber da sie sich in diesen jungen Mann verliebt hat, muss sie natürlich jetzt auch damit umgehen. Was ist das für einer? Wie reagiert ein junger Mann? Wie reagiert ein junger Mann darauf, dass eine ältere Frau Erfahrungen hat, die er nicht hat? Er fragt. Ne? Diese Oper ist etwas, wo die ununterbrochen fragen. Dieser Mann fragt die Frau bis zum Erbrechen. Und das Problem ist, sie kann immer nur sagen, ja, ist das alles wichtig? Ja, was willst du eigentlich? Sie hat sich nicht in den Mann verliebt, sondern in die Stimme. Die Oper beginnt mit einem allein singenden Orpheus und darauf geht Eurydice zu. Das ist das so. Sie findet die Poesie wieder, die sie verloren hat, weil sie kommt ja an diese Stelle, wo das alles losgeht. Das ist ja auch eine unbezeichnete Stelle. Da kommt sie hin, weil sie sich eigentlich verabredet hat, nämlich mit Pluto. Und jetzt lässt sie Pluto sozusagen sitzen. Das findet der allerdings nicht komisch. Und von daher spielt Pluto ein Spiel natürlich mit. Und da kommen eben dann diese Leute, die ihr erscheinen wie alte, abgelegte Geliebte, die sie mal gehabt hat vor langer Zeit, mit denen es da entweder schön oder weniger schön war. Und der junge Orphée ist immer da und verzweifelt, was hat die dann nun mit dem schon wieder. Ja? Aber sie können auch nichts machen, da kommt immer irgendeiner lang, wo er wieder sich sozusagen behaupten müsste, was er aber gar nicht schafft. Ne? Eigentlich geht das tatsächlich um dieses Verhältnis und das hat mich dabei interessiert und jetzt haben wir das ja in der Mythe überhaupt nicht. Eurydice ist kein besonders strukturiertes oder geprägtes Wesen, das ist ja so eine Nymphe, die da irgendwann, jetzt ist sie tot und dann hat er sie so geliebt, dass er jetzt hinterher will. Das ist als Geschichte natürlich schön und rührend, aber das hat mich nicht so interessiert. Mich hat eigentlich was anderes interessiert. Wie schaffe ich zu erzählen, dass diese eigentlich furchtbare Erfahrung einer etwas älteren Frau, die sich in einen jungen Mann verliebt und plötzlich auf jemanden trifft, der eigentlich alles weiß, zumindest alles von allem eine Ahnung hat, alles ganz genau weiß. Das ist ja, wenn man so jung ist, ist ja alles schon völlig abgeschlossen. Man hat ja klare, strukturierte Haltungen zu allem und nichts und man merkt erst mit der Zeit, dass das alles bröckelt und dass das überhaupt eigentlich nichts ist, was irgendeinen Bestand hat. Und im Allgemeinen durch die spezielle Rolle, die Frauen spielen, die nicht nur negativ ist, denke ich. Heute wird das ja oft so gesagt, dass das oder gesehen, dass die Frauenrolle eigentlich völlig negativ ist, weil sie so unterdrückt ist. Das ist natürlich so, aber es gibt daraus dadurch auch eine Art von Erfahrung, die einer Frau zuwächst, die junge Männer nicht haben. Und ich denke, ich weiß nicht, ob junge Frauen das haben. Ich habe da nicht so die Erfahrung im Leben.
Zum Schluss habe ich Manfred Trojan noch gefragt, welche seiner Einflüsse Eurydice, die Liebenden blind, geprägt haben. Auffällig ist ja schon der Titel, französisch, elegant, fast wie ein Zitat aus einer anderen Epoche. Der Untertitel auf Deutsch. Das Werk selbst ist auch auf Deutsch, aber alle Figuren tragen französische Namen. Orphée, Eurydice, Pluton, Proserpine. Das schafft sofort eine gewisse Distanz, eine Atmosphäre, die eindeutig an die französische Theatertradition erinnert.
Ich denke, man muss sich über eine Sache, glaube ich, sehr klar sein. Das ist eine Oper, die in der falschen Sprache spielt. Eigentlich müsste diese Oper französisch sein. Ich denke, dass die ganze Musik eigentlich sehr beeinflusst ist durch Frankreich, was kein Wunder ist. Ich lebe da seit über 40 Jahren oder 45 Jahren eigentlich auch. Ich bin auch immer in Deutschland, aber ich bin auch immer in Paris. Und ich bin sehr, sehr eng verbunden mit der französischen Kultur. Und ich habe auch in meinen anderen Arbeiten immer diese Zweigleisigkeit. Es ist tatsächlich so, dass wenn man jetzt sagt, Deutsch, Österreich, Italien als eine, sagen wir mal, virtuelle Linie ist eine andere Musikkultur als das Französische. Und von daher bin ich tatsächlich auch als Person außerordentlich gespalten. Ich kann das gar nicht anders sagen. Ich bin in Paris, seit ich Mitte 20 bin, und ich sehe, dass meine eigenen Gefühle so schwankend sind, dass ich mir sozusagen nicht vorstellen kann, wie es ist, wenn ich Französisch denke, wenn ich eigentlich in dieser anderen Linie denke, also Deutschland, Österreich, Italien. Das ist die gesamte Struktur des Dramas, zum Beispiel, wenn man jetzt an Musiktheater denken würde, ist eine vollkommen andere Auffassung. In Frankreich, und das ist bei Eurydice tatsächlich auf die Spitze getrieben, Frankreich ist eigentlich ein Land von permanenten Relativierungen. Es wird alles relativiert. Die Nicht-Eindeutigkeit ist eigentlich ein ganz wesentlicher Punkt, so erlebe ich das. Ich weiß nicht, ob ein Franzose das so sagen würde. Ich bin ja ein Deutscher, der da lebt und der das natürlich durch die deutsche Brille wieder sieht. Ich bin da ein bisschen wie der Henze in Italien war. Das ist eigentlich ein deutscher Komponist, der in Italien war und sein Italien gebaut hat aus seinen Eindrücken. Das hat vielleicht oder sehr sicher mit dem eigentlichen Italien wenig zu tun. Das ist bei mir mit Frankreich wahrscheinlich ähnlich. Aber was ich erlebe, dieser sehr starke Bezug auf den Surrealismus auch, der in Frankreich eine große Rolle spielt, da wird alles sozusagen auf eine Ebene geführt, die uneindeutig ist. Und wenn man jetzt an Eurydice denkt, dann hat man, wenn man auch das Libretto sieht, hat man permanent diese Infragestellung, nicht? Wenn man zum Beispiel sagt, jetzt dieser Abend, wenn es denn ein Abend ist. Das ist immer diese Frage, es wird immer verunklärt. Es bleibt nicht so, dass man irgendwann sagen kann, so. Das ist aber das für mich das Zeichen von unserer Art von Kultur. Wir haben sozusagen die klaren Wahrheiten. Wir haben, das ist interessant, dass in Frankreich natürlich gerade so jemand wie Boulez da war, der sehr deutsch geprägt war auf der anderen Seite und letzten Endes ja in Frankreich eigentlich die klaren Wahrheiten verkündet hat. Ich denke, das steht absolut quer zu dem, was die französische Kultur eigentlich ist, weil da nie eine klare Wahrheit da ist, obwohl Clarté eine wichtige Größenordnung ist in dem französischen Denken. Gut, dann kann man sagen, so jemand wie Maeterlinck ist natürlich kein Franzose gewesen, sondern ist sehr beeinflusst natürlich auch von dieser deutschen Ambivalenz, die es durchaus auch gibt. Aber für mich ist das sozusagen ein anderer, also der Kulturkreis, dem ich mich auch noch intensiv verbunden fühle, der dem entgegensteht, in dem ich eigentlich bin oder sein sollte. Und diese Zweigleisigkeit, also es geht so weit, dass ich zum Teil, ich kann nicht Französisch essen, wenn ich sozusagen in einer Phase bin, in der ich eigentlich mich deutsch oder, ja, oder italienisch oder so in dieser Richtung fühle, dann will ich das nicht. Dann habe ich keine Freude daran. Ich will die Weine auch nicht. Ich will dann, aber wenn ich dann wieder zurückkehre, dann will ich natürlich nichts als die. Und das ist zum Teil sehr schwer zu leben. Es gibt tatsächlich Musik, die, wenn man sie hört, wahrscheinlich nicht so schnell zu identifizieren ist, als eine, die mit mir zusammenhängt. Also wenn man zum Beispiel sowas sieht wie Zweite Sinfonie oder überhaupt alles, was mit Sinfonik zu tun hat. Ich habe ja 5 Sinfonien gemacht bisher, die alle einen bestimmten Gestus haben, den man sicherlich nicht mit französischer Musik in Verbindung bringen würde. Dasselbe sind bei den Streichquartetten oder bei anderer Kammermusik, ist eigentlich wenig, was mit Frankreich in Verbindung gebracht werden würde. Wogegen es in allen Stücken, die mit Ensemble zu tun haben, für mich immer in diese Richtung geht, wo auch eine vollkommen andere Struktur ist. Ich bin letzten Endes harmonisch viel, ich will nicht sagen experimenteller, das ist eigentlich nicht so ein Wort aus meinem Wortschatz, aber es ist eine andere Art der Harmonik, die ist viel engräumiger, die Rhythmik ist viel komplexer. Und wenn man zum Beispiel den 3. Akt Eurydice hat, das ist eine wirklich vollkommen komplexe, moderne Musik. Die hat auch nichts damit zu tun, wie die andere Eurydice abläuft. Also die ersten beiden Akte sind wesentlich anders strukturiert als der 3. Akt. Das hat verschiedene Gründe, die natürlich auch damit zusammenhängen, dass der 3. Akt auf der anderen Seite spielt. Aber die haben auch damit zu tun, dass sozusagen die Figuren in eine Welt eintauchen, die eine vollkommen andere Seite von ihnen aufdeckt. Und eben, sie sind ja auch auf der anderen Seite. Und ich denke, dass man das anhand dieser Merkmale identifizieren kann. Eurydice ist natürlich ganz grundsätzlich in allen Aspekten eigentlich eine französische Oper, weil auch musikalisch die Klanglichkeit ist immer sehr, sehr zart, sehr, sehr wenig robust. Das heißt also, man hat einen vollkommen anderen Umgang zum Beispiel mit dem Orchester zu machen als bei Orest. Orest hat eigentlich zu tun mit Strauss natürlich. In der Folge von Elektra ist ja die Folgegeschichte von Elektra. Und in der letzten Zeit, auch mit der Septembersonate, bin ich halt viel näher an dem anderen Phänomen.
Bleiben Sie unserer Reise treu und begeben Sie sich in der 3. und letzten Folge noch einmal mit uns auf den Weg zur Eurydice, die Liebenden blind. Im Zentrum steht diesmal der Intendant und musikalische Leiter Walter Kubera. Wir erfahren, wie er Trojans Partitur auf der Bühne zum Leben erweckt, welche Herausforderungen sich dabei ergeben und wie Musik, Gesang und Inszenierung in Einklang gebracht werden. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke in den Entstehungsprozess und auf die besondere Arbeit, die notwendig ist, um diese vielschichtige Oper hörbar und spürbar zu machen. Bis dahin bleiben Sie neugierig, offen und reiselustig. Auf Wiederhören bei den Klangreisen, dem Podcast der Neuen Oper Wien.